begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Panel über die Gefangenenzeit im Lichtblick, die in der Justizvollzugsanstalt Segel in Berlin hergestellt wird. Da wohnen etwa 850 Gefangene. Der Lichtblick erscheint viermal im Jahr, ist 60 Seiten dick und wird von vier Redakteuren, vier Gefangenen aus der JVA Segel gemacht. Mit einem von Ihnen sprechen wir heute, und zwar ist Ihr Telefon von Berlin zugeschaltet, der Chefredakteur Norbert Kieper des Lichtblicks. Die Qualität ist hier weiter vorne, das ist besser, deshalb super, dass er es nach vorne getraut hat. Norbert, hörst du uns?
Ja, ich höre dich.
Sehr gut. Hallo.
Ja.
ich habe schon ein paar Worte jetzt zum Lichtblick gesagt und ich blende hier jetzt auch ein, wie das Cover, das du vorhin auch gleich schon im Vorgespräch jetzt angetönt hast. Die erste Ausgabe, die erschien nämlich ziemlich genau vor 50 Jahren, am 25. Oktober 1968. Habt ihr schon gefeiert, das Jubiläum?
Nein, wir haben unseren großen Festtag, unsere Festveranstaltung am 8. November. Und da wären so 70, 80 Leute gekommen aus der Justizverwaltung. Der Senator hat auch schon zugesagt. Und wir sind gespannt, wie das so ablaufen wird. Wir werden das gestalten in der alten Teilanstalt 3, im Haus 3, was leer ist. Und weil da die Anfänge des Lichtblicks waren. Und das passt denn sehr gut.
Wie hat es denn angefangen damals, vor 50 Jahren? Wer kam auf diese Idee?
Ich war nicht dabei, aber auf die Idee kam der damalige Anstaltsleiter Wilhelm Glaubrecht. Der hat die Zeitung ins Leben gerufen, um den Inhaftierten eine Stimme zu geben und den Vollzug somit transparenter erscheinen zu lassen. Und ja, ich denke, dass wir uns auch als Sprachrohr der inhaftierten Menschen verstehen. Das hat bis jetzt immer ganz gut geklappt und ja, wir versuchen unsere Qualität hochzuhalten. Das gelingt natürlich nicht immer, da ja auch sehr viele Generationen von Redakteuren daran beteiligt waren. Es ist eine ständige Fluktuation und ja, da gibt es auch mal stärkere oder schwächere Ausgaben.
Wie lange bist du denn jetzt schon dabei bei der Redaktion?
Ich bin jetzt 4 Jahre dabei.
Ja. Also ja. Selbst bist 59 Jahre alt und warst als nicht Journalist davor, sondern hast als Finanzbeamter gearbeitet, ja?
Das richtig, ja.
Und was hat dich eigentlich ins Gefängnis gebracht?
Was hat mich ins Gefängnis gebracht? Ja, ich habe mich zum Witwer gemacht. Das heißt, ich habe daraufhin eine lebenslange Haftstrafe bekommen und ja, versuche jetzt meinen Vollzugsalltag hier so gut wie möglich zu gestalten. Das ist nicht immer sehr einfach, aber im Lichtblick hat man doch ganz andere Voraussetzungen als vielleicht in anderen Betrieben hier in der Anstalt.
Aber lebenslang heißt wie lange?
Lebenslang heißt nach deutschem Recht eine Mindestverbüßungsdauer von 15 Jahren. Es besteht die Möglichkeit, nach 10 Jahren in den offenen Vollzug zu kommen. Man muss bei lebenslänglich noch unterscheiden zwischen einem einfachen LL und einem lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Ich habe ein einfaches LL.
Okay. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich habe jetzt keine aktuelle Ausgabe des Lichtblicks da, weil die ist jetzt erst in der Verarbeitung, aber ihr habt es mir vorgängig als DVD geschickt, elektronisch, und deshalb kann ich hier ein paar Einblicke zeigen.
Ja.
Dass wir so wissen, was da überhaupt so drin vorkommt. Also ich muss sagen, die Sprache habe jetzt einige Ausgaben gelesen. Die Sprache ist immer sehr engagiert, manchmal mit einem sarkastischen Ton. Viele Ausrufezeichen kommen vor. Ich habe hier einen Artikel über die Hygienezustände. Da steht dann am Schluss "Schämt euch!" Ausrufezeichen. Also sehr, sehr viel Engagement. Also es hat Recherchen drin, Fachartikel. Ich kann da noch mehr zeigen. Es geht da um die Rentenversicherung für Inhaftierte. Es hat einen Fachartikel über die vorzeitige Entlassung, Buchvorstellungen, ja. Ökonomische Faktoren in der Strafrechtshilfe beispielsweise, auch Leserbriefe, druckt ja viel ab und ausführlich, ja. über mehrere Seiten. Und was man jetzt ja. in diesem Beispiel, das ich einblende, gut sieht, ja, stellt dann auch Anfragen, also da kommt jemand aus Saarbrücken in diesem Beispiel auf euch zu und ja, stellt dann eine Anfrage an die nach Saarbrücken und druckt das ab auch immer mit der Antwort. Also das ist so ein übliches Vorgehen, das ihr macht. Das ist richtig
gemacht. Genau, wir sind da sehr transparent, wir wollen transparent sein, weil das ist ja das große Manko der Justizverwaltung. Ich meine, gut, man kann nicht alles transparent machen, es gibt bestimmt auch sicherheitstechnische Aspekte, aber wenn wir in einen Dialog treten mit einer anderen Anstalt und uns die Antwort nicht gefällt, denn wir drucken die auch mit ab, um zu unseren Lesern noch zu zeigen, wie wir nachgefragt haben und was wir da als Antwort bekommen haben. Das mit der Desinfektion, das hatten wir auch noch als Extrablatt, das ist, was in dem Heft drin ist, das wurde auch so als Extrablatt an alle schwarzen Bretter hier in den jeweiligen Stationen ausgehangen. Und ja, das ist eine Sache, was jeden hier betrifft. Das betrifft auch die Verzugsbediensteten, ne? deren Handtücher und Geschirrtücher auch dort gewaschen werden.
Okay, also kannst du die Geschichte von der Desinfektion schnell erklären? Um was geht es da genau?
Naja, früher gab es in Tegel eine Desinfektion, wo ja, die Matratzen gereinigt wurden. Und Handtücher und Geschirrtücher. Und das hat man dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, vor 3-4 Jahren, hat man diese Desinfektion einfach aufgelöst. So mir nichts, dir nichts. Und jetzt ist die Hauptwäscherei in Plötzensee, in der Haftanstalt Plötzensee. Und ja, wir haben teilweise Handtücher, Geschirrtücher zurückbekommen, die noch dreckig waren. Na, das haben wir bemängelt, dann ging es hin und her. Und dann haben wir Fragen gestellt, zum Beispiel, ob es einen Hygienebeauftragten hier gibt. Und man hat festgestellt, es gibt gar keinen Hygienebeauftragten, was uns sehr verwundert hat. Für jeden nicht, gibt es einfach Beauftragten. Und für dieses wichtige Thema gab es eben oder gibt es keinen Beauftragten. Und wir hoffen, dass sich da in der Zukunft was ändert, dass wir da die entsprechenden Verantwortlichen aufgerüttelt haben mit. Mhm.
Ich sage jetzt da, ihr habt diesen Missstand selbst entdeckt in diesem Fall und dann habt ihr es in der Redaktion besprochen, eine Sitzung gemacht oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, ich weiß nicht, wie das in einer normalen Tageszeitung so vor sich geht. Wir haben natürlich, jeder spezialisiert sich so auf irgendwas. Es gibt einen Kollegen, der ist da ein Thema Maßregelvollzug. Sehr engagiert, dann gibt es einige Leute, die machen ihre anderen Spezialthemen. Und da haben wir aber alle dran gearbeitet. Wir haben Inhaftierte und Bedienstete gefragt. Wir haben ja auch Freiläuferausweise, das heißt, wir können uns hier auf der Anstalt frei bewegen. Wir können in die Tischlerei gehen, in die Glaserei, in die Buchbinderei und eben auch Leute befragen. Also, Wir genießen hier ein hohes Maß an Vertrauen, was wir auch sehr zu schätzen wissen.
Was auch in der Ausgabe vorkommt, sind Gastbeiträge. Jetzt in dieser speziellen Jubiläumsausgabe gab es viele Grußworte.
Ja, das haben wir mit Absicht so gemacht, die Grußworte auch an Anlehnung an ein 40-jähriges Jubiläum, was wir mal hatten. Wir haben die Leute alle angeschrieben per E-Mail und ja, wir denken, dass das auch eine Aufwertung ist für den Lichtblick. Du siehst ja, wer da alles geantwortet hat. Als erstes unser Anstaltsleiter, der Ex-Justizminister von Brandenburg, Herr Schönburg. Und ja, Gastautoren haben wir eigentlich immer dabei. Das sind meistens Rechtsanwälte, mit denen wir natürlich auch sehr eng zusammenarbeiten und ja, denen wir eben hier eben auch ein Forum geben, Fachaufsätze zu schreiben.
Ich habe jetzt da einen Ausdruck aus dem Gast, Grußwort des Anstaltsleiters, und er schreibt da unter anderem, dass der Lichtblick als Zumutung zuweilen empfunden wird, aber dass es auch ganz gut ist, denn wäre der Lichtblick nicht darauf bedacht, sich unbeliebt zu machen, hätte er keine Existenzberechtigung.
Richtig.
Also wann seid ihr jeweils eine Zumutung?
Ja, das ist ja schon fast eine Ehre, wenn man uns als Zumutung empfindet. Klar wollen wir den Finger in die Wunde legen. Und sein Grußwort war ja auch sehr umfangreich. Er wurde auch von anderen Anstaltsleitern, wenn man irgendwo in Deutschland unterwegs ist, auf den Lichtblick angesprochen, schreibt er. Und die anderen Anstaltsleiter können einige Sachen sogar nicht nachvollziehen. Das hat ja alles eine Besonderheit, oder das ging ja noch über 1968 hinaus. Man hat dann das Berliner Presserecht auch extra für den Lichtblick geändert. Das war, glaube ich, 1976. Daraufhin hat der Lichtblick ein Statut verfasst, was bis heute gültig ist, wo wir uns Regeln aufdiktiert haben und festgeschrieben haben.
Was musste dann im Presserecht geändert werden?
Das Presserecht wurde extra dafür geändert, ja, dass wir also praktisch im gleichen Rang eines Journalisten sind. Das ist natürlich sehr außergewöhnlich und das haben andere Gefangenenzeitungen nicht. Deshalb steht ja auch im Impressum, eine Zensur findet nicht statt, was viele bis heute gar nicht glauben wollen. Aber es ist wirklich so. Wir können also schreiben, was wir wollen.
Okay. Und habt ihr danach schon auch Ärger, weil ihr so zwischen den Fronten steht? Vielleicht sagt dann die Gefängnisleitung, da seid ihr jetzt aber zu kritisch gewesen in diesem Artikel?
Ja, natürlich, das gibt es so. Also diese Kritik wird von den Verantwortlichen natürlich nicht so direkt geäußert. Das geht dann nur immer über Umwegen, kommt das zu uns. Aber von Gefangenenseite bekommen wir natürlich schon derbe Worte zu hören. Das ist dann immer ein schmaler Grat. Die möchten natürlich, dass wir da also verbal noch viel mehr draufschlagen und die uns dann Tipp geben, ihr müsst das so schreiben, ihr müsst das so schreiben. Aber wir machen das so, wie wir das für richtig halten. Also wir sind nicht so unabhängig. Wir können das so gestalten, wie wir das möchten.
Ist das schwierig, weil ihr lebt ja am Ende doch sehr nah beieinander. Ihr könnt dann nicht einfach weggehen.
Das ist richtig. Also wir sind jetzt hier keine Repressalien oder keiner hohen Gewalt ausgesetzt. Die Redaktion ist in der Kalanstalt 2, was das schönste Haus in Berlin und in Tegel ist. Wir sind hier im dritten Stock und da, wo das pralle Leben ist. Also es ist schon sehr laut auf dem Flur, das Haus. Das ist ja 1898 gebaut worden, also eine panoptische Bauweise. Das heißt, hier sind keine Geschossdecken, sondern man kann in die anderen Stockwerke aufblicken. Dadurch wird das auch sehr, sehr laut, wenn viele Menschen hier auf den Fluren sind. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt bedroht werden. Das kann man nicht sagen. Jeder kennt uns und achtet uns und respektiert uns. Das muss man sich natürlich erarbeiten über die Jahre.
Mhm. Und das schlimmste Haus ist es, weil es so alt ist oder weil er auch...
Ja, es hat mehrere Gründe, es hat verschiedene Gründe. Erstmal, weil es so alt ist. Also Gutachter haben ja auch festgestellt, dass hier menschenunwürdige Verhältnisse herrschen, weil die Zellen so klein sind, weil die Toilette nicht abgetrennt ist. Das ist die eine Seite. Es gibt noch viele andere Aspekte. Und noch ein Aspekt ist auch, dass hier auch Leute herkommen, die schon viele Haftstrafen hatten, die also eine sehr geringe Perspektive haben und eine hohe Rückfallgeschwindigkeit, wie man so schön sagt. Und da ist der Behandlungsbedarf dann auch nicht mehr sehr groß. Das heißt, es ist der klassische Verwahrvollzug, das, was keiner mehr haben möchte.
Okay. Und wie wichtig
ist das? Ja, also ein schwieriges Klientel, sehr viel Klientel.
Wie wichtig ist da der Lichtblick für die Gefangenen? Schwört er da?
Ja, das kann ich schwer einschätzen, weil es gibt Leute, die sind der deutschen Sprache natürlich auch nicht so mächtig. Da gibt es Leute, die desinteressiert sind. Ne? Da ist das Fernsehprogramm dann wichtiger. Also wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir hier einen hohen Prozentsatz an Lesern haben. Wir haben aber ein sehr gutes Feedback innerhalb Deutschlands. Da bekommen wir viele Leserbriefe und die ermuntern uns doch sehr zum Weitermachen und kritische Beiträge. Wir veröffentlichen ja auch Leserbriefe, gelungene Leserbriefe. Natürlich veröffentlichen wir auch nicht alles, aber da haben wir einen großen Rückhalt in Deutschland.
Du hast das vielleicht vorhin angesprochen, also es beherrschen nicht alle Deutsch. Ich nehme an, es hat wahrscheinlich einen großen Anteil an Fremdsprachigen. Übersetzt ihr dann auch gewisse Texte?
Nein, das machen wir nicht. Also ich kenne, wir haben natürlich Belegexemplare aus ganz Deutschland, die schicken uns ihre Ausgaben der Gefangenenzeitung. Und da ist mir eine in Erinnerung, die in Englisch und in Deutsch schreibt. Das machen wir nicht. Wir übersetzen nicht.
Es war auch wirklich Thema auf Englisch oder auf Türkisch oder sonst eine Sprache, etwas zu übersetzen.
Nee, das machen wir nicht. Also da sind wir ja von 100.000 gekommen. Welche Sprachen wir jetzt auch nehmen und da sind wir auch nicht in der Lage zu, das würde uns überfordern.
Wann ist für dich eine Ausgabe, eine gelungene Ausgabe?
Ja, eine gelungene Ausgabe wäre jetzt eine Ausgabe, wo wir Themen aufgegriffen haben, die alle interessieren und wo eine große Rückmeldung erfolgt. Also unsere Rückmeldungen, die sind jetzt sehr allgemeiner Art. Ne? Macht weiter so und klasse oder Leserbriefe, die dann schreiben, ich habe mich mitgepackt in den Netflix erstmals in den Händen gehalten und ich möchte ein Abonnement haben. Also die bitten alle um ein Abo. Diese Abos sind kostenfrei. Wir finanzieren uns durch Spenden. Den Druck und den Versand übernimmt die Anstalt.
Wie viele solche Abonnements habt ihr?
Also wir haben hier im Rechner sind es so 4.500. Dann haben wir an digitalen Abos haben wir nochmal so grob 5.000, sodass wir also auf ganz grob so vielleicht 40.000 bis 50.000 Leser kommen.
Okay. Also weil dann auch eine Ausgabe wird dann von mehreren Leuten wahrscheinlich auch dann gelesen, nehme ich an.
Richtig, richtig. Also in den Berliner Haftanstalten, da gehen die Ausgaben alle in die Büchereien. Also in Berlin kann man kein Abo machen, das verursacht zu viel Kosten. Und da kriegt ja jede Anstalt so 200 Exemplare und die liegen in Büchereien aus. Und die können natürlich gern von mehreren Leuten gelesen. Ja klar, die werden weitergereicht.
Mhm. Okay. Und so die Zielgruppe, also schreibt ihr schon in erster Linie für Gefangene oder habt ihr da manchmal auch noch andere Leute im Blick?
Naja, andere Leute, was soll mir da einfallen? Da würde ich
sagen,
ja, die Öffentlichkeit. Ich meine, es sind ja auch bei diesen Abonnements sind ja nicht nur Gefangene dabei, sondern sind ganz normale Leute dabei. Leute, deren Familienangehörige inhaftiert wurden, die Sozialarbeiter sind oder die in entsprechenden Bereichen tätig sind und die das dann auch weitertragen. Also wir sind schon froh über jeden, den wir draußen erreichen. Na, und das ist ja, Gefängnis ist ja nun mal so eine abgeschlossene Institution. Es kann ja hier keiner über die Mauern reinschauen. Das weiß natürlich auch jeder hier. Also das weiß die Anstaltsleitung und die Verantwortlichen wissen das natürlich auch. Hier kann man in Sachen gut verbergen, weil es ja kaum nach außen kommt. Das ist auch schon so ein Punkt. Und wir versuchen eben dahin, so viele Leute wie möglich zu erreichen. Mhm. Mhm. Also nicht nur Inhaftierte.
Ja.
Klar. die kennen sich damit aus. Die schreiben dann, ja, Mensch, berichtet doch mal was über die Anstalt in Hannover, in Köln oder in München. Klar, machen wir, über den Tellerrand hinausschauen. Und das bringt uns ja auch die Stammleserschaft. Während die Tegler dann wieder sagen, Mensch, schreibt doch mal wieder mehr über Tegel. Aber das richtet sich natürlich danach, ob die Sache interessant ist. Ja, also so eine alltäglichen Sachen, die sind jetzt nicht so interessant.
Arbeitet ihr eigentlich 5 Tage die Woche für die nächste Ausgabe oder wie läuft das?
Wir arbeiten 6 Tage die Woche. Wir dürfen auch am Samstag hier anwesend sein, nur bis 16 Uhr. Und ja, das ist auch ein Privileg, dass wir 6 Tage die Woche haben.
Wenn du sagst, hier anwesend sein, wie sieht eure Redaktion aus?
Ja, das sind ehemalige Zellen, wo einmal ein Wanddurchbruch gemacht worden ist. Da haben wir jeweils 2 Schreibtische, das muss man sich sehr beengt vorstellen. Und dann haben wir noch 2 weitere Räume, hier oben im 3. Stock. Da ist die Küche drin, da steht der E-Mail-Rechner und im 3. Raum ist unser Archiv und die Toilette. Während wir unten im Erdgeschoss noch 2 Räume, auch ehemalige Zellen selbstverständlich, haben für den Versand. Und da werden die Bündel geschnürt, die dann der LKW abholt und in ganz Deutschland transportiert.
Und was für Hilfsmittel habt ihr da zur Verfügung? Mit was arbeitet ihr?
Ja, also wir haben ja schon seit 1976, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Telefon und ein Fax. Wir haben einen gefundenen E-Mail-Account, das heißt, wir können E-Mails empfangen und versenden, aber wir haben kein Internet, was viele fälschlicherweise immer annehmen. Jeder sagt immer, ich habe Internet, ihr habt doch Internet und die könnt ihr recherchieren und so. Nein, wir haben noch kein Internet. Wir sind seit gut 3 Jahren dabei, ein Internet zu bekommen und ja, schauen wir mal, was am 8. November passiert. Man ist dabei, es zu prüfen und ja, wir sind guter Dinge. Das heißt, ja, das stellt sich natürlich gleich die nächste Frage, wie bewerkstelligen wir unsere Recherche? Ja. Wir binden da natürlich Freunde ein, telefonisch oder per E-Mail. Schau doch mal hier nach, mach doch mal das. Das ist natürlich umständlich und ja, geht auch nicht so immer so. Weil die Freunde, die haben auch noch einen Job, die sind ja nicht rund um die Uhr, stehen die uns zur Verfügung. Aber ja, wenn wir eins gelernt haben, dann Geduld hier. Ne? Geduld und Zeit haben wir im Übermaß. Und ja, wenn das Internet nicht fertig wird, dann kommt der Artikel eben mit in die nächste Ausgabe rein, wenn es nicht hochaktuell ist. Also wir wären gerne aktueller, aber bei 4 Ausgaben im Jahr können wir natürlich nicht immer hochaktuell sein. Also das freut uns sehr, wenn wir gerade noch überhaupt reinbekommen haben, was gerade jetzt vor 2, 3 Wochen passiert ist. Dann kann man das noch mit reinnehmen, aber wenn es denn in Druck geht, dann können wir nichts mehr nachschieben.
Also wenn ihr jetzt an einer Geschichte arbeitet, dann habt ihr so ein fixes Netzwerk außerhalb, das ihr aktivieren könnt?
Wie bitte?
Ihr habt dann so ein fixes Netzwerk, wo ihr Leute aktivieren könnt, sagt, da, forscht mal bitte nach. In dieser
ja,
Richtung?
Ja. Mhm. Ja, klar. Auch was so Fotos angeht, also wir haben jetzt nicht so ein Account, wo wir da auch zurückgreifen können, weil das kostet ja auch alles Geld. Mhm. Da hatten wir uns mal erkundigt und das würde keinen Sinn machen, wenn wir für ein Bild, für ein Foto Summe X ausgeben müssten. Also das wäre uns auf Dauer denn zu teuer. Das ist natürlich auch so eine Sache, da muss man natürlich auch die Urheberrechte beachten. Wir können ja nicht alles abdrucken, was wir so möchten. Das geht nicht.
Werden die E-Mails mitgelesen von denen oder seid ihr?
Gute Frage. Das diskutieren wir kontrovers. Ich glaube, man macht sich nicht die Mühe. Wir wissen aber natürlich, dass das jederzeit möglich ist. Und wir haben ja auch so viel Verantwortung, dass wir wissen, dass wir damit keinen Blödsinn betreiben, sondern dass wir das wirklich auch nur zu redaktionellen Zwecken nutzen. Weil jeder, der hier unten Fehler machen würde, der würde sofort abgeben. auf.
Gab es das schon mal?
Ja, das wurde dann anders gehandhabt. Das hat dann die Redaktionsgemeinschaft von sich aus in die Hand genommen. Da wird dann denjenigen nahegelegt, er sollte doch die Redaktion verlassen, weil die anderen dann irgendwie ja, Ungemach befürchten. Und bevor er selbst abgelöst wird, geht er dann lieber von alleine und verkündet sich in einen anderen Betrieb.
Was ist da vorgegangen? Kannst du erzählen, was da vorgegangen ist?
Ja, wir hatten, wann war das? 2014, weil die sogenannte Kinderporno-Affäre, die hatte ein ehemaliger Redakteur angezettelt, weil er der Lichtblick-Redaktion was Böses wollte. Das hatte dann zur Folge, dass die Redaktion 8 Wochen geschlossen war, weil man meinte, hier alles auf den Kopf stellen zu müssen, und hat die Rechner durchsucht und gemacht und getan, und raus kam dabei nichts. Ne? Und es hat sich dann herausgestellt, wer das war und warum man das gemacht hat. Und ja, der hatte dann behauptet, hier wären irgendwelche Pornos auf den Rechnern gebrannt, aber man hat da nichts gefunden und ja, die Wellen flogen hoch. Mhm. Das kann schon mal passieren. Ja, es sind meistens mal, wie sagt man hier, der größte Feind des Gefangenen ist der Gefangene selbst, weil wir uns selber die Beine weghacken, weil der eine den anderen verpetzt. Das ist leider so. Die andere Seite spekuliert natürlich darauf auch und nutzt das aus. Ne? Mhm.
Wie das ist ganz klar. Wird unser Telefongespräch jetzt nicht gehört?
Oh, nein, ich denke mal nicht. Also das war auch hier Thema in der Gesamtinsassenvertretung. Wann wird was abgehört? Da sind die Meinungen auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wir wissen, dass abgehört werden kann, das ist ganz klar. Aber man wird das nur machen in begründeten Verdachtsfällen, weil man ja auch gar nicht die Zeit und die Ressourcen dafür hat. Hier herrscht sowieso ein chronischer Personalmangel. Das ist ja unser größtes Dilemma. Und insofern wird man sich mit solchen Sachen also kaum beschäftigen. Also da müsste man schon einen ganz dringenden, erheblichen Verdacht haben.
Ich möchte nachher gerne noch mal auf eine Recherche eingehen, die ich jetzt in der aktuellen Ausgabe habe. Aber zuerst einmal vielleicht das Forum öffnen, wenn Fragen aus der Runde da sind, zur Arbeitsweise oder sonst etwas, das drängt. Ja?
Mich würde interessieren, wer entscheidet, wer in die Redaktion kommt und wer nicht.
Also die Frage war, wer das entscheidet, wer das in die Redaktion kommt.
Ah ja, gute Frage, immer wieder oft gehört. Also die Redaktion hat das Erstvorschlagsrecht. Das heißt, wir suchen uns denjenigen aus, weil wir ja die Leute auch am besten kennen. Also man muss uns hier keinen vorsetzen. Wir wollen natürlich auch keine Idioten hier in unserer Gruppe haben, weil wir auch ganz eng zusammenarbeiten und wir auch teilweise 10 Stunden am Tag zusammen sind. Wenn wir dann einen gefunden haben, dann geht es weiter. Die Anstaltsleitung überprüft ihn auch nochmal nach Sicherheitsaspekten. Und ja, da hatten wir dann in den letzten 1,5 Jahren Probleme, dass die Leute, die von uns vorgeschlagen wurden, abgelehnt wurden.
Was war die Begründung?
Das fanden wir nicht so gut.
Wie bitte? Was war die Begründung? Weshalb wurden die abgelehnt?
Naja, man darf uns nicht alles. Wir konnten uns das schon denken, weil diese Leute vielleicht mit Organisationen kooperieren, die nicht so gern gesehen sind. Ja, wir haben denjenigen aber trotzdem für geeignet gehalten. Ja, weil die ihn schon länger kennen. Aber das war jetzt für die Anstaltsleitung kein Argument. Und ja, generell ist es sehr, sehr schwierig, hier Nachwuchs zu kriegen. Wir achten dabei auch darauf, dass die möglichst lange Haftstrafe haben, weil das auch nur so Sinn macht. Also so ein Jahr oder so ist für uns kein Zeitraum, weil es auch sehr lange Einarbeitungszeit bedarf, um hier durchzublicken.
Wie lange sind denn? Wie lange sind denn jetzt die aktuellen vier Redakteure schon dabei?
Wir, Ja, der eine ist hier schon gute 6, 6,5 Jahre, der andere 5 Jahre, die 4 Jahre und der letzte 3 Monate.
Okay. Und braucht ihr jetzt noch mehr? Sucht ihr noch mehr Leute aktuell? Oder ist rein?
Ja, wir suchen noch. Ich habe auch schon einen Visier auf dem Lebensmittel, zufälligerweise. Und ja, wir haben eigentlich 5 Arbeitsplätze. Also ein Arbeitsplatz wäre noch frei. Und ja, jetzt müssen wir mal sehen, wie sich die Einigkeitsleitung positioniert, ob sie den akzeptieren. Der ist hier noch nicht so lange im Tegel, das könnte ein Problem werden. Wenn ich fragen wir im halben, dreiviertel Jahr nochmal nach. Mhm. Kein Thema für uns.
Ihr habt ja Zeit, hast du gesagt vorhin.
Wir haben Zeit. Aber wir sehen natürlich auch zu, dass wir hier den Staffelstab weitergeben, weil wir wissen natürlich auch, wann derjenige oder wann wir denn irgendwann mal nicht mehr da sind. Wann wir denn im offenen Vollzug sind, wann die Haftstrafe vorbei ist. Das haben wir natürlich genau im Blick und da suchen wir dann schon rechtzeitig nach. Das ist klar.
Weißt du, keine Frage aus der Grund?
Es wird ja nicht nur über Tegel berichtet, sondern über auch andere Gefängnisse. Wie macht man das?
Ich glaube, hast du es gehört?
Ich habe es nicht verstanden.
Wie das hier über andere Gefängnisse berichtet, also nicht nur von Tegel, sondern wenn ja über einen anderen Ort schaut. Wie geht es da?
Ja, was ist? Nochmal, wenn ich über andere Gefängnisse sprach.
Ja, genau.
Ja, wie bei dem Fall?
Wie macht man das? Wie kommt man zu Informationen?
Ach so, ja, das kann man natürlich auf vielfältige Weise machen. Also das Naheliegendste wäre ein Leserbrief, ne? Der Inhaftierte sitzt in Anstalt XY und beschwert sich. Dann müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht auf jeden Tag in den Zug aufspringen und das genau so eins zu eins übernehmen. Das ist natürlich eine Gefahr, die schon mal passieren kann. Das heißt, wir schreiben die Anstalt an und sagen denen, hört mal zu, und es ist vollkommen das. So, dann positioniert sich diese Anstalt, die gerade mit Saarbrücken, Beispiel Saarbrücken, und schreibt uns dazu, wie sie die Sache sehen. Und dann entsteht manchmal ein sehr unterschiedliches Bild oder eben noch nicht. Oder die Antworten eben so komisch, dass wir sagen, oh, das ist ja merkwürdig. Ne? Wie in dem Fall mit den Langzeitbesuchsräumen, das wird eben auch sehr unterschiedlich in den Bundesländern, in einigen Bundesländern gehandhabt. Das ist auch ein großes Thema für viele. Mhm.
Ja,
das ist nur ein Beispiel von vielen.
Ich würde gerne wissen, ob er das Gefühl hat, dass er besser wird im Schreiben. Wie bildet man sich weiter und wird er so besser?
Hast du das Gefühl, dass du besser wirst im Schreiben und wie bildet man sich weiter?
Mhm. Ja, das ist. Von dem Meister, das bleibt nicht aus. Ne? Also, wenn ich mir jetzt einen Artikel von früher ansehe, dann würde ich sagen, so würde ich das jetzt nicht mehr schreiben. Und klar, ja, man wird besser, auf jeden Fall. Das übt.
Und habt ihr Kurse oder wie Workshops?
Nein, also es gibt hier eine Gruppe, das nennt sich Literaturgruppe, da bin ich auch. Und das ist eine Frau, eine Gruppentrainerin, die kommt hier schon seit 15 Jahren in die JVA Tegel. Und das hat immer großen Spaß gemacht. Oder macht immer noch großen Spaß. Und ja, da sind mal mehr und mal weniger Leute. Allerdings muss man auch zugeben, dass dieser Kreis sehr begrenzt ist und nicht gerade überlaufen ist.
Ja. Ist noch keine weiteren Fragen?
Hatte denn in der Redaktion jemand vorher schon Medienerfahrung?
Hatte irgendjemand aus der Redaktion schon Medienerfahrung vorher?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich kann das so schlecht sagen, ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Ne? Das hört sich jetzt sehr abgedroschen an, aber es ist so. Es geht ja nicht nur um Schreiben, sondern eben, wir führen jetzt ein Interview. Letzte Woche war ein Fernsehteam vom NDR da und es waren auch schon sehr, sehr viele Journalisten hier bei uns in der Redaktion.
Ja.
Und nicht nur Journalisten, sondern auch Rechtsanwälte, Rechtsprofessoren aus den USA, Professoren aus anderen Ländern. Also es passiert hier eine ganze Menge.
Daran hast du
Fragen? Sind Straftaten in der Strafanstalt auch ein Thema? 2013 wurde ja ein Tegel, ein Häftling mit heißem Öl übergossen. In der Bibliothek.
Ich muss alles so. Die Frage ist, ob Straftaten im Gefängnis auch ein Thema sind. Als Beispiel 2013 wurde war mit Öl übergossen.
Ja, ich kann mich erinnern an den Vorfall, da bin ich gerade nach Tegel gekommen. Ja, natürlich ist das ein Thema und der Vorfall damals, der hat natürlich eine Menge ausgelöst. Also nicht nur Betroffenheit, das war ja ein sehr hinterhältiger Anschlag, wo er Öl heiß gemacht hat und mit in eine Thermoskanne in den Betrieb genommen hat. Ne? Dann kann ich mich an andere Vorfälle erinnern, die sehr blutig abgegangen sind, direkt hier bei uns vor der Tür, auf dem Flur, da war sehr viel Blut, es waren, ja, wie sagen wir, Meinungsverschiedenheiten. Das ist natürlich schlimm, ganz schlimm. Auch Angriffe auf Bedienstete ist auch schon vorgekommen, ja. Aber Gott sei Dank sind solche.
Wie bitte? Sind die Thema dann im Lichtblick?
Ja, doch, na klar. Also so eine heftige Sache, die kann man nicht verschweigen, das geht einfach nicht. Ja. Ja. Und dann erwarten wir natürlich auch die entsprechende Reaktion der Anstaltsleitung. Und ja, die ist dann manchmal nicht so da, weil dann einiges gedeckelt wird. Ne? Und ja, dann können wir das auch nicht ändern. Aber wir können darüber schreiben, das können wir machen.
Deine Frage. Ja.
Wie ist die Redaktion organisiert? Wie findet man Themen und wie wird das Blatt geplant?
Wie ist die Redaktion organisiert? Wie findet man Themen und wie wird das Blatt, die Inhalte werden geplant?
Also die Inhalte werden so geplant, dass wir eine Redaktionskonferenz machen. Und nicht nur eine, sondern mehrere. Also bei der ersten wird dann klar festgelegt, jeder weiß eigentlich auch, wie viele Seiten er zu schreiben hat. Wir haben normalerweise immer 60 Seiten. Die Jubiläumsausgabe hatte jetzt ausnahmsweise mal 100 Seiten. Bei den 60 Seiten, da geht natürlich ein wenig Werbung von ab. Dann haben wir als feste Rubriken die Kontaktanzeigen, die Rechtsseiten und einiges andere noch. Und so dass dann jeder weiß, dass er 10 oder 12 Seiten zu schreiben hat. Das muss man sich jetzt aber nicht als starres Gerüst vorstellen, dass da wirklich drauf gedrungen wird, du schreibst jetzt 12 Seiten, sondern wenn der eine schreibt dann eben 9 und der andere schreibt dann eben 15 Seiten. Dann werden die Themen angesprochen, dass wir keine doppelten Themen haben. Nicht, dass dann nach Wochen auffällt, Mensch, du schreibst genau über das gleiche Thema. Das sehen wir schon. So, dann sind ein paar Wochen vergangen. Wir haben ja unsere festen Bereiche, dass der Layouter dann fragt, wer ist denn mit irgendwas schon fertig? Kann ich schon irgendwas setzen?
Ja.
Und zu der Themenauswahl, ja, das ist relativ einfach. Wir sagen immer, die Themen, die liegen hier auf dem Flur. Also wenn ich heute noch nicht was habe, dann kann ich morgen schon 3 Themen haben, weil hier kann in jeder Stunde kann hier irgendetwas passieren. Oder wir greifen Themen auf, die in den Medien schon vorhanden sind. Justizvollzug ist ja auch immer ein dankbares Thema in den Tageszeitungen, dass wir denn dazu Stellung nehmen, ob der Artikel besonders gelungen war oder ob das völliger Blödsinn war. Also in letzter Zeit gab es sehr, sehr gute Artikel, auch gerade in der Süddeutschen, wo man merkt, der Journalist hat große Fachkenntnis. Also die wussten gut Bescheid. Das hat uns dann doch überrascht und dann gibt es auch mal ein Lob.
Ja. Sie erscheint danach, die Süddeutsche hat einen tollen Artikel geschrieben.
Die hat einen guten Artikel geschrieben, es ging wahrscheinlich das Foto war ein Handy in einer Fischdose, wie das versteckt war, und dieses Katz-und-Maus-Spiel bei der Handysuche, bei den Haftraumkontrollen, das ist natürlich auch ein Dauerthema. Handys und Haftraumkontrollen, das ist ja das Tagesgeschäft hier.
Da hast du eine Frage?
möchte noch mal anschließen auf das, was vorher Thema war. Wenn ihr schreibt über Gewalt oder Missstände innerhalb der Gefängnispopulation, wie schaut ihr da, dass ihr nicht zwischen die Fronten kommt?
Wenn ihr über Ereignisse innerhalb des Gefängnisses schreibt, wie schaut ihr, dass ihr nicht zwischen die Fronten kommt?
Ja, gute Frage. Also wir nennen natürlich grundsätzlich keinen Namen. Das geht ja schon mal gar nicht. Es gibt natürlich Ereignisse, wenn man darüber berichtet, dann weiß natürlich in der Anstalt jeder, wer gemeint ist. Wir hatten letztens, das stand auch in den Medien, einen YouTuber, der hat da seinen Blog gehabt, der wurde dann hier in Einzelhaft untergebracht, weil man seine Zelle auf links gedreht hat und wir wissen natürlich, wer das ist. Und ja, über diesen YouTuber haben wir nicht berichtet, weil wir nicht auf diesen Zug aufspringen wollten. Also den haben wir schon geschützt, weil es bringt ja nichts, es stand ja alles schon in der Zeitung. Ja, und wie gesagt, wir werden jetzt auch nicht irgendeinen Mitgefangenen in die Pfanne hauen. Also da lassen wir dann auch schon mal eine Story aus. Und wie gesagt, man muss ja auch nicht bis ins kleinste Detail gehen. Also da machen wir schon Unterschiede. Ist natürlich der Subjektiv, ist klar, aber diese Freiheit, die nehmen wir uns raus und die haben wir auch.
Okay. Ja?
Sie schreiben ja gegen Missstände an. Da würde mich interessieren, ob sie wirklich auch eine Wirkung haben. Also die Anstaltsleitung reagiert die dann auf irgendwie die Hygienegeschichte.
Was bewirken eure Geschichten? Reagiert die Anstaltsleitung beispielsweise auf die Hygienegeschichte?
Also wir haben schon, wir kennen ja auch offizielle Beantwortung unserer Anfragen. Wir dürfen offizielle Presseanfragen stellen. Unser Chef, der hat den Titel Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeiten und der gibt es dann an die Anstaltsleitung weiter. Das kann manchmal ein bisschen dauern, das dauert nur ein oder zwei Wochen. Das ist uns natürlich schon viel zu lange und die Antwort gefällt uns dann auch nicht so. Mit der Hygiene sind sie noch am Planen. Es dauert ja alles sehr, sehr lange. Verwaltung dauert immer lange und Justizverwaltung dauert noch länger. Ne? Also wir sagen, das hat die Dynamik einer Wanderbühne. Wir machen uns natürlich darüber lustig, aber nichtsdestotrotz müssen wir es immer im Auge haben, weil es gibt ja hier auch die Taktik des Aussitzens. Und das macht man sehr gerne. Man spielt auf Zeit und man wird vertröstet und vertröstet und vertröstet. Das ist ja nicht immer so einfach. Und also die Resonanz der Anstaltsleitung, die ist sehr, sehr verhalten.
Ja. Hast du ein Beispiel, wo die Berichterstattung von euch etwas verändert hat, das sich sonst nicht verändert hätte?
Ja, habe ich. Das geht hier, ich schaue hier gerade aus dem Fenster auf diesen Hof B1. B1 heißt Isolationshaft, also das sind Leute, die haben, sind da reingekommen wegen einem Gewaltdelikt innerhalb des Gefängnisses und haben jetzt praktisch einen reduzierten Haftraum. Sie haben Haftkleidung, was wir sonst nicht haben im Tegel, was vorgeschrieben ist, aber es gibt es hier nicht in Berlin. Und die haben dann auch keinen Fernseher und die haben ein Außengehege. Ich schaue gerade drauf und der war in der ersten Version sehr, sehr klein. Und da haben wir dann so getitelt Guantanamo und so. Und da hat man tatsächlich diesen Hof etwas größer gebaut. Der hat einen großen Zaun und ja, da hat man eine Freistunde am Tag. Und da darf man das im Kreis laufen. Also das ist jetzt ein Beispiel, was mir so direkt einfällt. Ja, und unser Dauerthema ist die Haft-Telefonie. Wir haben Telefonapparate auf dem Gang. Diese Firma, die hatten schon Sucherpreise, was auch von einem Gutachter festgestellt wurde. Und das Dilemma zieht sich schon seit 6 Jahren. Und mittlerweile wurden ein Prozesse von inhaftierten Seite gewonnen, sodass sich die Firma gezwungen gesehen hat, die Gebühren zu reduzieren. Und wir sind jetzt bei einer Gebührentaktung. Vorher waren normale Gespräche 7 Cent, jetzt sind jetzt bei 1 Cent. Die Handys kosten 5 Cent, die kamen vorher 25 Cent. Also nicht ins Ausland, aber innerhalb Deutschlands. Und da sind die Leute hier schon sehr, sehr zufrieden über diese Gebührenreduzierung.
Ins Ausland könnt ihr ja nicht telefonieren, habe ich gemerkt. Also ich kann euch anrufen, aber ihr könnt mich nicht anrufen.
Nein, also wir können auch von der Redaktion aus keine Handynummern anrufen. Da müsste ich dann in den Flur gehen und da kann ich das mit dem Apparat und da hat man eine PIN-Nummer und da habe ich dann ein Konto, was ich aufladen kann und ja.
Okay. Ja,
aber von der Redaktion aus kann ich nicht ins Ausland telefonieren.
Ist es ein außerordentliches Ereignis für ihn, dass er jetzt um Freitagmorgens um 9:30 ein Telefoninterview geben kann? Jetzt mit uns musste er da viel organisieren, mit der Führungsleitung etc. Oder ist das?
Ist es ein außergewöhnliches Ereignis, dass du jetzt morgens um 9:20 mit uns telefonierst oder musstest du da viel organisieren mit der Gefängnisleitung?
Nein, also diese Gespräche, die muss ich nicht organisieren. Da sind wir sehr frei. Es geht, wenn jetzt jemand gekommen will oder im Fernsehteam, das läuft alles über unseren Chef, die brauchen dann eine Einlassgenehmigung. Man kann ja nicht so einfach reinspazieren. Es wird genau vorher festgelegt, was derjenige mitnehmen darf, ob er Tonaufnahmen machen darf, ob er Bewegbilder machen darf oder ob er nur einen Job und einen Stift mitnehmen darf. Und es wird auch genau festgelegt, ob der hier 1, 2 oder 3 oder 4 Stunden sein darf. Also das wird doch schon sehr stark reglementiert. Und wenn wir jetzt sagen würden, die Zeitung XY, die möchten wir nicht hier haben, mit denen möchten wir nicht sprechen, dann ist das auch in Ordnung.
Also ich kann vielleicht sagen, ich bin vorgängig mit der Anstaltsleitung, also mit der Öffentlichkeit verantwortlich gesprochen. Musste seine Erlaubnis haben und vom Justizsenat in Berlin noch die Anfangsstellung.
Ach, vom Justizsenat, das wusste ich jetzt nicht, das war mir jetzt nicht so bekannt. Ja, ja, dann muss er ihn da auch nochmal fragen, an der Aufsichtsbehörde. Ja.
Ja, das ist eine weitere
Frage.
Wird der Lichtblick von den deutschen Medien gelesen?
Wird der Lichtblick von den deutschen Medien gelesen?
Also im E-Mail-Verteiler sind sehr, sehr viele Zeitungen. Also die Berliner Zeitung, die Süddeutsche, die FAZ, also was ich so sehe. Und gelegentlich ruft auch mal jemand an, jetzt vom Jubiläum haben ein paar mehr angerufen. Ja, wir haben Kontakte zu einigen.
Und die schreiben über Geschichten?
Und schreiben die auch über Geschichten von euch? Sind etwas
mehr? Ja. Also jetzt kommt demnächst sogar wieder was im Berliner Kurier. Und im Tagesspiegel stand auch schon was und den entsprechenden Redakteur, den haben wir natürlich auch eingeladen zum 8. November zu unserer Festveranstaltung. Das machen wir nicht mit jedem. Wir wissen natürlich auch genau, wie derjenige schreibt. Und gerade dieser Redakteur, der hat auch damals 2014 in der Kinderporno-Affäre sehr sachlich geschrieben. Also sowas vergessen wir nicht. Wir sind da sehr nachfragend. Ja, ist so.
Ich
muss gedenken.
Ich möchte noch mal schnell auf eine Geschichte konkreter eingehen aus der aktuellen Ausgabe. Das ist über die Spice-Vogel, der synthetische Rattenkiller heißt das.
Oh ja.
Wie ist da die Geschichte entstanden? Ihr seid auf das Thema gestoßen.
Ja, naja, das ist ja schon das Dauerthema hier. Also Spice ist eine ganz, ganz üble Droge. Wir haben schon öfters darüber berichtet und man kann eigentlich gar nicht genug darüber berichten. Das war 2017 hat es so richtig Überhand genommen. Also es war auch in 16 und 15 schon vorhanden, aber man hat das nicht so ganz für voll genommen. So und in 17 haben sich dann die Feuerwehreinsätze hier dermaßen gehäuft, dass man das nicht mehr verschweigen konnte und dass man auch nicht mehr wegschaut. Das sieht dann so aus, dass diese Leute so eine Krampfanfälle kriegen, so eine epileptischen Anfälle, denn dann kommt die Feuerwehr, dann ist Anstalten haben. Wenn Anstaltsalarm ist, werden hier alle weggeschlossen, damit hier keiner auf dem Flur oder draußen ist, damit die Feuerwehr freien Zugang hat. Das ist so ein, wie sagt man, so Warnsalz, wo dann irgendwelche chemischen Substanzen verändert werden. Das sieht aus wie ja, so kleine Tabakkrümel, die beigemischt werden in eine Zigarette. Das Problem ist bei der Sache, diejenigen wissen nicht, wie stark das ist. Sie meinen, sie hätten alles im Griff und ja, es haut wieder um. Es knockt die Regel recht aus.
Ja,
und
ja.
Das ist. Wie bitte?
Kannst du noch zu Ende erzählen?
Ja, nee, ich bin eigentlich auch schon fast fertig. Und das ist sehr, sehr schlimm, dass die Leute das immer wieder machen. Also als normal denkender Mensch würde man sagen, Mensch, verlass mich doch die Finger von. Oder ich besorge mir lieber die alten, altbekannten Drogen. Ich kann es nicht nachvollziehen, wir können es nicht nachvollziehen. Diejenigen fallen immer wieder darauf rein. Gut, vielleicht eine Sache, die mir einfällt, wenn ich nichts anderes bekomme, dann nehme ich eben das. Ne? Das sind Leute, polytoxomane Leute, die also alles nehmen und sich alles reinziehen, was sie irgendwie bekommen können. Nur so, ja, kann man das erklären.
Wir haben bemerkt, da kommt jetzt die Feuerwehr immer öfter, also es muss offensichtlich da ein großes Problem sein. Und dann, wie seid ihr dann danach vorgegangen? Habt ihr Gespräche geführt?
Ja, es wurden Gespräche geführt, es wurden Gespräche mit Betroffenen geführt. Wir kennen viele Leute, aber ja, ich sag mal so, die Gespräche waren nicht so ergiebig, ne? Weil sie auch alle vielfach beratungsresistent sind. Der sagt dann glatt, nee, ich komme damit klar, ich habe das alles im Griff. Und der Kollege, der ihn da befragt hat, der hatte auch sehr viel Ahnung in der Drogenproblematik, der hat ihm schon die richtigen Fragen gestellt, aber ja, der Zugang, der richtige Zugang, der war da nicht vorhanden. Ne? Weil es passiert immer wieder, jetzt mittlerweile, das war gestern auch wieder gerade ein Fall, jetzt ist die Anstaltsleitung ja, zu anderen Maßnahmen übergegangen, dass sie das einfach stillschweigend beseitigen. Das heißt, es wird noch nicht mal ein Anstaltsalarm ausgelöst. Weil ein Anstaltsalarm bedingt ja auch immer, dass das protokolliert werden muss, dass das dann nachgelesen werden kann. Also wenn das Abgeordnetenhaus fragt, wie viele Beifälle oder wie viele Feuerwehreinsätze gab es denn im letzten Jahr, dann schlägt man das Buch auf und dann kann man es nachlesen. Und wenn ich den Vorgang natürlich nicht melde und das alles unter den Tisch fallen lasse, dann weiß das noch nicht mal die Anstaltsleitung. Und dann ist alles gut. Dann läuft es hier.
Habt ihr Möglichkeiten, selbst zu recherchieren und so Fälle aufzuarbeiten oder seid ihr da auf die offiziellen Zahlen angewiesen?
Nee, wir sind nicht auf die offiziellen Fälle, auf die offiziellen Zahlen angewiesen, aber wir kommen da auch nicht weiter. Also es macht wenig Sinn, diese Leute zu befragen. Das sind auch meist Leute, die ja, wenig Deutsch sprechen. Also wir kommen da auch kaum ran. Und das würde auch keinen Sinn machen, das können wir ankommen.
Bei dieser Geschichte, da hat es noch eine Illustration dazu. Ist die auch von euch erstellt worden oder hat die jemand?
Das ist, ja, ich hatte, Moment, ich sehe es, ich blätter. Psychoarrest, weg damit.
Seit der 92.
Ja, das sind teilweise, also wir haben einen großen Fundus an Bildern im Rechner, die vielleicht auch schon mal vor 20 Jahren benutzt wurden. Und da kann sich auch jeder Redakteur frei daran bedienen.
Okay. Ich habe mich auch einen begnadeten Comiczeichner bei euch, der die Illustrationen dann macht.
Wir haben jetzt wieder einen. Wir kennen auch hier im Haus jemanden, der also auch schon das eine oder andere Titelbild gezeichnet hat. Doch, sowas haben wir auch und die werden noch eingespannt.
Ja. Sind noch Fragen aus der Runde gleich da? Ist momentan gleich nicht so. Ich habe noch einige Beispiele vorbereitet, die ich gefunden habe, was es sonst noch so gibt, also in Deutschland, das weißt du besser, hast gesagt, es gibt so 50 bis 70 Gefangenenzeiten.
Ja, also die gute 70, ja, das haben wir sehr stark.
Die sind aber alle von der Gefängnisleitung herausgegeben. Also es ist keine,
richtig,
die vergleichbar ist mit euch, wo wirklich die Gefangenen selbst dafür zuständig sind.
Ja, ja, das kann man alles in der Impressum nachlesen. Ja. Da steht der Herausgeber, Anstaltsleiter, bla bla bla.
Was es sonst noch gibt, was ich noch kenne, das habe ich schon länger abonniert, ist aus den USA, diese Quentin News aus dem kalifornischen Gefängnis, die kommt öfter raus, ich weiß jetzt nicht ganz genau wie oft im Jahr, aber immer wieder. Und die haben auch einen Podcast aus dem gleichen Gefängnis, den kann ich sehr empfehlen. Der nennt sich Biermasse. Und ja, wir können da mal schnell reinhören.
Ja.
You're now tuned in to San Quentin's Ear Hustle from PRX's Radio Tulsa. I'm Erlon Lewis. I've been incarcerated for 21 years and I'm currently housed here at San Quentin State Prison in California.
I'm Nigel Poore, a visual artist and now podcaster. I've been working with the guys here at San Quentin for about 7 years.
Seven years.
And together, we're going to take you inside. We are so happy to be back. We got so much to talk about.
But damn it, Erlon, we are far behind.
We are seriously behind schedule. And it's not our fault, though.
Nope.
This summer, when we were supposed to be getting ahead of our news stories, San Quentin went on lockdown. You never know when it's going to hit. But lockdowns do happen, even here in sunny San Quentin.
Lockdowns happen when the administration deems there's a credible threat to the safety and security of the institution. Like when keys go missing.
Or they're looking for a weapon. Either way, a prison
was. That's their podcast, Ear Hustle. Die sind, alles aus der Republik zensiert. Sie machen das aber recht clever. Sie gehen auch immer in jeder Folge darauf ein. Das klingt dann so. Wenn ich den will. Geht gleich nicht. Aber da kommt dann der Public Information Officer des Gefängnisses und der sagt dann immer, I approve this story und so. Das wird so transparent gemacht, dass da.
Da sind wir uns natürlich weit voraus, das haben wir nicht.
Was es in Wien gibt, ist ein Podcast, auch in Deutschland, habe ich gesehen, der nennt sich Ruppig. Es gibt da allerdings noch nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, erst eine Folge.
Ich bin Sebastian, sitze in Untersuchungshaft in Wolkau wegen Verdacht auf Betäubungsmittelhandel.
Und ich bin Kirsten und bin die Co-Moderatorin.
Und gemeinsam nehmen wir euch jetzt mit in den Knast.
Du hörst Robin.
Ich begrüße euch recht herzlich aus der Erfahrung in Wolkau. Wir sind ein Team von 6 Gefangenen und 2 Medienpädagogen, mit denen wir gemeinsam den Podcast erstellt haben und wollen euch mal ein paar Geschichten.
Ja, das ist der Podcast wirklich. In der Schweiz.
Ja,
genau. In der Schweiz gab es auch Gefangenenzeitungen. Ich habe da recht nachgeschaut. Es gab den Punkt, das muss ich schauen, der war. Aus Beschwies wurde aber 1982 eingestellt und seitdem bin ich in der Schweiz jetzt nicht mehr vergleichbar. Wie ist das bei euch noch? Gibt euch, seid ihr da guten Mutes? Wird es euch noch lange geben? Oder ist das
ja, ja. Ja, das kann man ja auch aus den Grundworten unseres Anstaltsleiters ablesen und auch aus den anderen Grundworten, dass sie uns da viel Glück für die Zukunft wünschen. Und wir denken mal, die Angst davor, dass er derjenige ist, der den Lichtblick hat sterben lassen, die ist also sehr, sehr groß. Das möchte keiner. Das möchte absolut keiner. Und der Lichtblick unter die Nist gehen. So einfach ist das. Ne? Sofern die Wellen nicht zu hoch schlagen, aber ich meine, was soll denn die Redakteure machen? Die können doch über alles schreiben, alles benennen. Es war einmal, ich weiß nicht, welches Jahr das war, da wurde eine Ausgabe tatsächlich eingestampft. Die ist nicht rausgegangen, weil auf dem Cover ein Bild zu sehen war, was, wie soll ich sagen, Polizeigewalt, eine gewalttätige Szene. Und da ist das wirklich die einzige Ausgabe, die komplett eingestampft wurde. Aber ansonsten gab es sowas noch nie.
Also die war schon gedruckt und dann hat es...
Die war schon gedruckt, ja. Ich muss dazu sagen, früher haben wir selbst eine Druckmaschine gehabt, das ist jetzt schon 7-8 Jahre her, da haben wir selber gedruckt, dann wurde in der Anstaltsdruckerei gedruckt, das hat uns nicht gefallen, aus vielerlei Gründen, also Qualitätsgründen und Zeitgründen, die haben sich immer sehr lange Zeit gelassen und wir hatten die Vermutung, dass wir uns mit Absicht auch so ein bisschen ausbremsen und dann haben wir irgendwann mal unserem Anstaltsleiter den Vorschlag gemacht, dass wir das Ganze kostengünstiger gestalten können. Und jeder weiß, Zahlen überzeugen. Wir haben also ihm gezeigt, er kann 20.000 Euro im Jahr sparen. Und das hat dann nochmal ein bisschen gedauert. Und jetzt drucken wir seit 2 Jahren mit einer externen Druckerei. Und es klappt hervorragend.
Okay, da ist noch eine Frage aus dem.
Mich würde noch interessieren, wie seine Tagesordnung aussehen wird nach dem Gespräch.
Heute? Was machst du heute noch? Wie sieht dein Tag aus?
Was mache ich heute noch? Ja, ich bin an, man schreibt immer mehr als ich gleichzeitig, und zwar in Reihe. Und ansonsten bin ich dabei, die Rede für den 8. November vorzubereiten. Ich habe schon 2,5 Seiten geschrieben. Werden die dann meinen Kollegen vorlesen und bin schon maximal aufgeregt, wenn ich dann am 8. November hier vor 70 Leuten, das ist ja die Spitze der Berliner Justiz, inklusive Senator, da meinen Redebeitrag halten darf, muss. Das ist der Fall, die kannst du ja schon glauben.
Ja, kannst du uns schon verraten?
Ja, das ist sowas übt, ne? Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe hier mal Theater gespielt, da wollte ich dann auch sehen, ob ich sowas kann. Also wir haben so eine Organisation, die auch in anderen Gefängnissen Theaterinszenierungen machen. Und Tegel ist dann auch jedes Jahr mal dran. Wir hatten das noch draußen gemacht, da wurde eine Tribüne im Hof aufgebaut. Die letzten beiden Jahre hat man das hier in der Thailandfeld 3 gemacht, die leer ist. Aber draußen ist es schöner.
Sind noch weitere Fragen? Ja.
Also Produktion kommt nur 4-mal pro Jahr raus. Das ist ja sehr umfangreich. Also wenn man auch mehr besucht, ist es vielleicht ja
nicht. Warum erscheint denn noch 4-mal im Jahr?
Ach, gute Frage. In der Vergangenheit, das ist schon länger her, 20, 25 Jahre, da erschien er 6-mal und so teilweise 10 oder 12-mal. Das ist eine Kostenfrage. Also wir haben schon mal nachgefragt, wir wollten 6 Ausgaben im Jahr machen. Es wurde uns verweigert mit Hinweis auf Kostengründen. Weil es ist ja auch alles nicht so ganz billig.
Und jetzt vom Gefängnis bezahlt, der Druck.
Der Druck und Versand wird von der Leitung bezahlt, ja. Ja, und wir könnten das jetzt alleine, dass wir das nicht stemmen. Das würde unsere Mittel übersteigen, das geht nicht.
Ja, das
ist
noch
eine Frage. Kriegt ihr auch Geld für, das kriegt ihr einen Lohn, weil es gibt ja so Jobs im Gefängnis, wo Geld kriegt, Taschengeld.
Ist verwiesen.
Ja, ich hatte ja gestern schon mal gesprochen, es gibt hier die Lohnstufen 1 bis 5, wir haben die höchste Lohnstufe 5, das wären so, was sind das, 16, 44 Euro am Tag. Das ist also für diese Verhältnisse sehr, sehr viel. Damit sind wir Spitzenverdiener, zusammen mit den Küchenleuten.
Die Küchenleute
verdienen auch sehr gut, ja, und die sind eben auch ganz, ganz wichtig, das weiß man auch. Deshalb bezahlt man die auch so gut.
Noch eine letzte Frage. Ja.
Fühlst du dich als Gefangener, der Journalist ist, oder mittlerweile mehr als Journalist, der gefangen ist?
Bist du mehr Gefangener, der Journalist ist, oder mehr Journalist, der gefangen ist?
Ich denke mal, ich bin mehr Gefangener, der Journalist ist. Also ich fühle mich nicht als Journalist. Ja. Das wär anmaßend. Das kann ich jetzt so nicht behaupten. Ja. Kann ich auch den anderen Job machen. Ich habe mir das jetzt hier ausgesucht. Die Jungs haben mich angesprochen. Kannst du dir das vorstellen, das zu machen? Ich habe mir das angesehen und habe gesagt, ja, bin dabei. Und klar, man lernt eine Menge dazu, man lernt auch eine Menge Leute kennen, man lernt nicht nur schreiben, man lernt auch eine Menge Leute kennen. Also ja, das ist natürlich reiner Selbstzweck, weil die Zeit verfliegt sehr schnell. Und das ist natürlich auch ein schöner Aspekt bei der ganzen Sache. Man hat viel Abwechslung.
Gut, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du uns aus deinem Alltag, deiner Arbeit erzählt hast.
Bitte.
Und